Hallihallo, Manuel.
Hallihallo, Kari. Sprechen wir unsere Namen jetzt lustig aus? Da gab es doch so einen Sketch von Monty Python, wo sie lustig laufen. Vielleicht können wir da eine Kopie machen, wo wir unsere Namen lustig aussprechen.
Das mache ich sowieso jeden Tag mit verschiedenen Leuten. Das ist mein neues Hobby.
Verstehe. Möchtest du unsere Gäste lustig ankündigen?
Jetzt hast du schon gespoilert, dass wir hier Gäste haben.
Oh, das tut mir leid.
Ich freue mich total. Wir haben heute zwei Gäste zu Gast.
Wie das so ist mit Gästen.
Und ich kenne die beiden schon sehr lange persönlich und freue mich und begrüße Andres und Ahed.
Hallo.
Hallo.
Oder Andres und Ahed.
Ahed, like go ahead.
Genau, ja. Go ahead. Ja,
also kann man sich das merken. Aber dein Name wird A-H-D geschrieben.
Ja.
Das finde ich total verrückt.
Ja, genau. Und dann würde ich immer so Ad genannt. Überhaupt nicht gut. Aber dann, ich finde es auch gut, weil ich mein eigenes Slogan habe. Ahead like go ahead.
Oh. Ist,
Und woher kommt der Name Ahead?
Aus Syrien. Also das bedeutet Versprechen.
Versprechen?
Mhm, ja.
Ahed, du versprichst uns heute eine Top-Episode.
Ja.
Du kommst aus Syrien, woher kommst du, Andres?
Ich muss euch leider mit meinem Namen ein bisschen enttäuschen, dahinter steckt keine Bedeutung.
Nein.
Andres, hallo, aus Kolumbien komme ich.
Und was bedeutet Andres in Kolumbien?
Nichts tatsächlich.
Das ist das spanische Andreas.
Genau, ja. Oder Andrew, Andrei, das ist in Kolumbien dann Andres, ja.
Andres, ich freue mich, dass ihr heute zu Gast seid. Wir möchten mit euch heute eine Doppel-Episode aufnehmen, die ihr aber nicht doppelt hört in doppelter Länge. Ihr werdet zwei Episoden hören. Wir sprechen nämlich mit euch über Einbürgerung. Ihr beiden, das werden wir gleich erfahren, lebt schon sehr lange in Deutschland und habt euch beide um die deutsche Staatsbürgerschaft bemüht. Mit unterschiedlichen Ergebnissen bisher. Da werden wir gleich drüber sprechen. Und das ist ein spannendes Thema. Wir haben das im Podcast schon ein paar Mal angeschnitten, das Thema, aber noch nicht so richtig drüber geredet, Manuel, oder?
Das stimmt. Wir haben mal über den Einbürgerungstest gesprochen und darüber habe ich auch mal ein Video gemacht, als ich den Deutschen die Fragen gestellt habe aus dem Einbürgerungstest, um zu schauen, ob die das bestehen würden.
Und was war das Ergebnis?
Dabei kam heraus, dass die Fragen zum Teil sehr einfach sind, zum Teil sehr schwer, aber vor allem irgendwie irrelevant. Also das war so ein bisschen das, was dann auch viele Leute gesagt haben, die ich interviewt habe. Die haben dann gesagt, diese Dinge soll man wissen, um die Staatsbürgerschaft zu bekommen. So, wieso? Wieso jetzt gerade das so? Wer war der erste Bundeskanzler oder so?
Kann ich bestätigen.
Mhm. Ja. Das muss man wissen? Ja. Das wissen die meisten Deutschen ja auch nicht, würde ich fast sagen.
Ja, das ist das müsste man mal testen.
Wer war denn der erste Bundeskanzler?
Adenauer.
Ah, gerade noch so die Kurve bekommen.
Ich darf meine Staatsbürgerschaft behalten.
Ja, das ist interessant. Der Einbürgerungstest ist ja nur ein kleiner Aspekt von dem Thema Einbürgerung. Wir werden heute darüber sprechen, was bedeutet überhaupt Einbürgerung? Warum sollte man sich überhaupt einbürgern lassen? Was hat das vielleicht auch mit der Identität zu tun? Und später in der nächsten Episode werden wir dann auch ganz detailliert darüber sprechen, wie funktioniert das eigentlich? Also wenn ihr jetzt überlegt, ich bin auch schon ein paar Jahre in Deutschland und ich würde gerne deutsche Staatsbürgerin werden. Was muss ich da machen? Da können wir vielleicht euch ein bisschen Erfahrung zukommen lassen. Manuel, du bist deutscher Staatsbürger schon immer?
Schon immer.
Schon mal über die Staatsbürgerschaft nachgedacht?
So ein bisschen, ja. Es ist, worüber wir auch geredet haben, ist, dass in Deutschland man ja nicht die Staatsbürgerschaft bekommt, nur weil man in Deutschland geboren ist, wie das zum Beispiel in den USA der Fall ist, haben wir auch kritisiert. Also ich finde das ein bisschen komisch, dass es Leute gibt, die ihr ganzes Leben hier leben und hier geboren sind und trotzdem nicht den deutschen Pass besitzen. Aber ansonsten habe ich mich wenig mit dem Thema beschäftigt.
Das ist super. Du kannst dann vielleicht heute derjenige sein, der die Fragen stellt. Die einfachen Fragen so.
Gerne.
Falls wir hier zu sehr abnörden in die Details, dann kannst du nochmal sagen, was heißt das überhaupt? Einbürgerung? Was ist das?
Okay.
Das ist deine Rolle.
Ich bin bereit.
Ahed, Andres, erzähl doch erstmal ein bisschen über euch. Wir wissen jetzt schon, wo ihr herkommt, aber was ist denn eure Geschichte in Deutschland? Seit wann seid ihr hier? Was macht ihr hier?
Ich bin jetzt seit 7 Jahren und halb in Deutschland. Ich komme aus Syrien, wie gesagt, und bin dann hierher gekommen, habe ich Deutsch gelernt, habe ich die Migrationstest gemacht, also die Einbürgerungstest mit dem Migrationskurs. Heißt das? Also das heißt, man macht von A1 bis B1 Deutschkurs und dann die Einbürgerungstest.
Macht man direkt im Willkommenskurs oder wie heißt dieser Kurs?
Ja, je nachdem, wie ist die Reihenfolge. Du kannst direkt einen Migrationskurs machen. Aha, das heißt, das machst du schließt das Ganze zusammen ab. Oder du machst dann halt A1, dann A2, dann B1, je nachdem, wie du Zeit hast.
Okay.
Also man hat so viele Möglichkeiten tatsächlich. Und dann habe ich B2, dann C1, dann der Staff. Also ich wollte eigentlich an der Uni studieren. Ich habe in Syrien englische Literatur studiert und wollte hier was anderes studieren. Aber dann würden meine syrische Zeugnisse nicht anerkannt. Und dann hatte ich gedacht, okay, dann mache ich eine Ausbildung.
Aha.
Und genau, habe ich die Ausbildung gemacht. Und
was für eine Ausbildung?
Heißt das E-Commerce, Kauffrau, also Online-Marketing. Und jetzt bin ich seit einem Jahr Vollzeitmitarbeiter. Ich arbeite als Business Analyst und in zwischen Marketing und IT. Also es ist was dazwischen. Mhm. Ganz cool, genau. Und ich bin jetzt seit 3 Monaten und halb deutsche Bürgerin.
Deutsche Staatsbürgerin, ja.
3,5 Monate bist du Deutsche.
Genau.
Ja, wie das geklappt hat, darüber sprechen wir gleich nochmal. Du hast gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht.
Mhm.
Das ist ja wahrscheinlich für dich auch neu gewesen, dieses
Auf
Konzept.
Auf jeden Fall.
Vielleicht kannst du mal für alle, die noch nicht gehört haben, was das ist, so in ein, zwei Sätzen
genau
sagen.
Also nach der Schule hat man die Möglichkeit, einen Arbeitsplatz zu finden bei einem Arbeitgeber. Du kriegst wie so ein Training, 3 Jahre Programm, Trainingprogramm. Und dann hast du automatisch dafür einen Platz in der Schule, in einer Berufsschule zu lernen. Das heißt, du gehst 1 bis 2 Mal in die Berufsschule
pro Woche,
wo du die Theorie lernst, und dann gleichzeitig unter der Woche arbeitest du im Unternehmen. Es gibt aber auch unterschiedliche Ausbildungen, wo man 2 Wochen Theorie hat und 2 Wochen arbeiten muss. Also es ist unterschiedlich, aber du machst beides gleichzeitig. Also Theorie und Praxis. Und
das
dann,
ist in Deutschland recht besonders, ne?
Das, ja, und ich finde es echt gut, weil also man hat halt keinen akademischen Abschluss nachher und es ist leider nicht überall anerkannt, also Studium. Aber man hat einen so gesicherten Arbeitsplatz nachher. Zu 90% kriegt man einen Arbeitsvertrag im Unternehmen, wo man die Ausbildung abgeschlossen hat.
Und man hat Arbeitserfahrung.
Genau, und Arbeitserfahrung. Und es ist auch eine Möglichkeit zu sehen, hey, ich studiere das, ich lerne das jetzt, will ich das auf langfristig das machen? Und probiert man einfach.
Ah.
Ja, es ist echt cool. Und das Coole ist, also in vielen Unternehmen, man hat die Möglichkeit, so eine Rotation zu machen. Das heißt, man probiert nicht nur die Tätigkeit, wo man in der Schule lernt, sondern auch was anderes. Und da kannst du sehen, hey, ich will das machen, nee, dann ich bin in der nächsten Abteilung geteilt, dann würde ich was anderes probieren. Und am Ende entscheidet man sich, in welchem Bereich wirklich man arbeiten möchte. Und das finde ich einen großen Vorteil.
Ja.
Ja.
Ein gutes System.
Und man wird auch bezahlt dafür. Da kriegt man ein echtes Gehalt.
Ja.
Genau.
Andres, wie lange bist du schon in Deutschland?
Ich bin seit 13 Jahren in Deutschland.
13 Jahre?
13 Jahre schon, ja.
Und seitdem kennen wir uns auch.
Und
ne?
Seitdem kennen wir uns tatsächlich.
Ich glaub, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, warst du.
Mit 18 kam ich das erste Mal nach Deutschland, mit 19 bin ich quasi dann umgezogen.
Ja, krass,
also,
ne?
Meine ganze 20er Jahre in Deutschland verbracht, also Disclaimer, ich bin 33.
Disclaimer. Disclaimer. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ich bin schon über 30.
Genau. Genau, und seitdem kennen wir uns auch.
Ja.
Also ich bin, wo war ich denn damals? In Kolumbien habe ich damals studiert an einer Uni.
Hast du nicht auch Deutsch schon studiert?
Nee.
Nee, okay.
Nee, ich hatte
oder Übersetzung oder so?
Ich habe Übersetzung studiert, aber das Fach war Französisch.
Ah, okay.
Frag mich aber gar nicht auf Französisch heute. Ich habe da damit aufgegeben.
Ja.
Und ich habe da studiert und da hat sich dann die Möglichkeit ergeben, nach Deutschland zu kommen. Daher kennen wir uns ja. Und es war alles auf jeden Fall nicht geplant. Ich habe 2011 überlegt, in Deutschland zu studieren, weil die Konditionen in Deutschland zum Studium viel besser waren, als das ich in Kolumbien hatte. Es hat nur Sinn ergeben und ich hatte einfach Lust. Ich war jung, ich hatte Bock, was Neues, ein neues Land. Und dann habe ich entschieden, dann ich bleibe einfach hier, gucke, was passiert. Und dann richtig fleißig angefangen, Deutsch zu lernen. Mhm. Weil sonst, also das Studium war ja in Münster damals. Und da war alles auf Deutsch. Das heißt, ich musste schon sehr schnell die Sprache können. Damit war auch natürlich mein Aufenthalt sehr in Deutschland verbunden, dass ich irgendwie diese Prüfungen bestehe, damit ich in Deutschland studieren kann. Das heißt, die Motivation war groß, mhm, weil die Konsequenzen auch genauso groß waren. Und dann hat es 2012 geklappt und dann habe ich hier studiert, einen Bachelor.
Was hast du studiert?
Ethnologie in Münster habe ich studiert.
Was ist das nochmal?
Gut,
ich stelle hier die einfachen Fragen.
Ja, genau, was ist das nochmal?
Gute Frage, Manuel. Es ist von Kulturwissenschaften, genau. Und ich habe da einen Fokus gelegt auf die Region Indien und man lernt einfach ganz viel Basics in Kulturwissenschaften zum Thema, wie so Gesellschaften funktionieren. Ganz grob gesagt, also im Detail kann man auf jeden Fall sehr stark gehen. Ich muss aber sagen, das war auch eine Wahl. Ich hoffe, dass meine Dozentinnen von damals nicht zuhören, aber das hat sich einfach auch so ergeben. Ich wollte sowieso in Münster bleiben. Dann habe ich einfach das Katalog der Uni Münster geguckt, was gibt es denn so zu studieren? Und habe ich mich dann für Ethnologie entschieden.
Ah.
Genau.
Und was hast du dann weitergemacht? Was machst du heute?
Ich arbeite heutzutage im Bereich der internationalen Zusammenarbeit und davor war ich ein paar Jahre in Marburg, das ist in der Nähe von Frankfurt, wo ich dann meinen Master in Friedens- und Konfliktforschung absolviert habe.
Friedens- und Konfliktforschung, das klingt interessant.
Und hochrelevant.
Ja.
Absolut.
Wäre gut, wenn es da mehr Leute gäbe, die das gemacht hätten, ne?
Oder wenn ich selber auch in dem Bereich tätig wäre.
Ja. Also hast du gar nichts damit zu tun?
Im Moment leider nicht. Ich glaube, wo ich gerade arbeite, gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, in diesem Bereich zu wechseln oder halt in diesem Bereich zu arbeiten. Aber gerade meine jetzige Tätigkeit hat nicht viel mit dem Thema zu tun, was ich studiert habe. Aber die Möglichkeit bleibt offen und der Wunsch auf jeden Fall auch.
Ah, okay. Also ihr seid beide schon viele Jahre hier, 7,5 und 13 Jahre. Und wann seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen zu wollen? War das schon von Anfang an im Blick oder habt ihr irgendwann gedacht, oh, jetzt bin ich schon so lange hier, ich bleibe hier, dann werde ich mich auch um die deutsche Staatsbürgerschaft bewerben?
Ja, tatsächlich, seitdem ich in Deutschland angekommen bin. Viele meiner syrische Freunde auch, wir hatten die Idee, keiner will den syrischen Pass behalten, wegen der Schwierigkeit mit dem Reisen, mit dem Passverlängerung und die Gebühren, die man dafür zahlen muss auch. Und wegen des Krieges kriegt man tatsächlich so viele Probleme, wenn man mit dem Flugzeug fliegt. Also egal in welchem Flughafen, da ist man immer angehalten und blöde Fragen gestellt.
Ja. Das ist krass, ne? Ich muss sagen, das ist etwas, was ich erst gelernt habe durch syrische Freunde, auch durch andere Freunde, was für ein Privileg der deutsche Pass ist. Damit beschäftigt man sich als Deutsche oder Deutscher selten.
Ja.
Vielleicht kannst du mal so ein Beispiel erzählen. Was heißt das denn, wenn man mit einem syrischen Pass reisen muss?
Erstmal gibt es jedes Jahr so ein Ranking, wie powerful ist den Pass, den du hast. Und den syrischen Pass ist dann ganz am niedrigsten, also deswegen ist der niedrigste.
Und der Deutsche ist auf Platz 1 mit 5 anderen Ländern, hatten wir letztens noch im Podcast.
Genau. Ja. Das heißt, dass du, ich weiß es nicht, wie viele Länder mit dem syrischen Pass besuchen kannst, aber du brauchst tatsächlich Visum überall. Manche Länder brauchst du kein Visum, aber du kriegst ein Visum, wenn du ankommst, also im Flughafen. Aber wenn man also reisen möchte, dann geht man meistens nach Europa, nach der USA, nach Kanada, Australien, und dafür hat man überhaupt keine Hoffnung, ein Visum zu kriegen. Wenn man das kriegt, dann muss man wirklich entweder richtig reich sein oder Influencer oder
Influencer.
Ja, das ist.
Also nur als Vergleich mit Deutschland ist auf Rang 2 jetzt, ist eine andere Website, also entweder Rang 1 oder Rang 2, und mit dem deutschen Pass kann man in 193 Länder visafrei reisen, also ohne ein Visum zu beantragen vorher.
100 wie viel?
193.
Okay, oder du bekommst das Visum dann am Flughafen, in dem du Geld bezahlst.
Ich glaube, ja, es gibt so noch E-Visum, 17 Länder, und nur in 19 Ländern wird überhaupt ein Visum benötigt. Und mit dem syrischen Pass, der ist auf Rang 105, kommt man in 27 Länder visafrei, und in 160 braucht man ein Visum, also fast,
genau,
fast genau umgekehrt.
Ja, ja.
Das ist krass.
Und wenn du ein Visum kriegst, zum Beispiel, ich wohne jetzt in Deutschland seit 7,5 Jahren, das heißt, ist es einfacher für mich, mit dem syrischen Pass Visum zu bekommen, weil ich im Ausland lebe und nicht mehr in Syrien.
Mhm.
Ich hatte tatsächlich ein paar Visum bekommen, aber immer, zum Beispiel, ich war in Tunesien, ich war in Ägypten, ich war in Großbritannien, in Mazedonien, dafür musste ich immer Visum beantragen. Aber jedes Mal, wenn ich in Ausland gehe und im Flughafen, vor allem in den europäischen Ländern, dann kriege ich immer Probleme und wie gesagt, ich werde immer angehalten und komische Fragen gestellt, wie zum Beispiel, wie viel Geld ich habe, oder sie denken, dass mein Visum fake ist und sie müssen dann wirklich so im Flughafen mit der Polizei, keine Ahnung, so anderthalb Stunde oder eine Stunde so zu checken, ob das ein Fake-Visum oder ein richtiges Visum ist. Und ich hatte ein interessantes Fall, das habe ich gestern erzählt, Kari,
ja.
In Mazedonien. Damals musste ich angehalten und die Polizisten kamen zu mir und die meinten, hey, das ist entweder ein Fake-Pass oder ein Fake-Visum. Und
weil sie dir nicht geglaubt haben, dass du als Syrerin aus Deutschland nach Mazedonien bist?
Ja, genau. Und ich wurde damals zu einem Competition eingeladen und ich hatte die Einladung dabei, ich hatte alle meine Papiere dabei, ich habe einen Aufenthaltstitel in Deutschland, das heißt, das hatte ich auch dabei, und die haben mir nicht geglaubt. Und am Ende, sie mussten ein paar Anrufe machen und dann, das hat geklappt, aber bei der Rückflug, ich musste dann nach Deutschland zurück. Und das Problem war, dass als ich angekommen bin, sie waren damit so beschäftigt, mit den Fragen zu stellen, sie haben vergessen, mich einzustempeln, dass ich angekommen bin.
Oh nein, das ist Katastrophe, wenn der Stempel fehlt.
Genau, und dann hatte ich auch wieder Probleme bei der Rückflug, also an der Kontrolle. Und dann musste ich fast meinen Flug verpassen, aber hat das alles geklappt zeitlich? Also meine ich, also jedes Mal gibt es Stress.
Ja, das kann man sich vielleicht als Deutsche gar nicht vorstellen.
Ja, ja.
Würdest du dann sagen, das ist für dich einer der Hauptgründe gewesen, dann die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen, so schnell wie möglich?
Also auf jeden Fall, wie gesagt, das Problem mit dem syrischen Pass, du kriegst maximal 6 Jahre Gültigkeit, dann musst du jede 2 Jahre oder 6 Jahre dann verlängern. Und das kostet 350 Euro, ich glaube, den Pass. Das kostet viel Geld und viel Kraft, nach Berlin zu fliegen. Ich komme nicht aus Berlin, ich wohne in Stuttgart. Und die Freiheit, die man hat mit dem deutschen Pass, es ist einfach ein Privileg. Also mit dem syrischen Pass, wie gesagt, musst du entweder Visum beantragen oder du musst es vergessen. Also ich habe viele Freunde in der USA und die laden mich ein, aber ich kann überhaupt, ich will keine Energie verbringen um die Sache, die ich weiß, okay, ich kriege den Visum nicht, warum soll ich beantragen?
Ja, krass.
Ja.
Andres, was waren bei dir die Beweggründe für die deutsche Staatsbürgerschaft?
Bei mir sind tatsächlich auch, also die Gründe, die er hat gerade genannt, das spielen auf jeden Fall auch eine Rolle, also diese Reisefreiheit. Bei mir aber zusätzlich so, dass, wie gesagt, ich wohne seit 13 Jahren hier und irgendwann im Laufe dieser Zeit ist der Mittelpunkt meines Lebens in Deutschland gerückt. Das heißt, die engsten Beziehungen, die ich in meinem Leben führe, zusätzlich zu denen von meiner Familie in Kolumbien, sind ja in Deutschland. Meine Frau, meine jetzige Frau, die wohnt auch in Deutschland. Meine engsten Freundschaften sind hier. Und irgendwann war es dann für mich auch ein bisschen komisch, dass ich trotzdem mit der Angst leben musste, zu wissen, dass ich nicht einen dauerhaften Aufenthalt hier garantiert habe, obwohl hier der Mittelpunkt meines Lebens steht. Und das hat mich auf jeden Fall Angst gemacht, ne? Diese Überlegung, ich könnte aus irgendwelchem Grund dann einfach irgendwann keine Aufenthaltserlaubnis mehr bekommen und dann muss ich meine Freunde und meine Frau dann verlassen. Das war schon ein komisches Gedanken und das hat auf jeden Fall dann auch eine Rolle gespielt, dass ich dachte, ich versuche da ein bisschen Sicherheit auch in mein Leben zu schaffen, damit ich einfach das Leben, die ich jetzt gerade führe, weiterführen kann.
Man muss jetzt anmerken, dass deine Frau nicht aus Deutschland kommt.
Genau.
Weil wenn sie Deutsche wäre, dann wäre es natürlich klar, dann könntest du auf jeden Fall auch ohne Staatsbürgerschaft hier bleiben.
Genau, richtig, ja.
Ich würde auch was ergänzen, was du erwähnt hast, Andres, dass also ist mit dem deutschen Pass hat man diesen Peace of Mind, dass man hier nicht mehr abgeschoben werden kann. Mhm. Oder weil bei mir auch war das, dass ich fast jedes Jahr meinen Aufenthaltstitel verlängern muss. Und jedes Mal muss ich in diesem Stressphase sein,
ja, ja.
Wo ich meine Bankkonto, mein Arbeitgeber, ganz so schnell, sie wollen immer die Dokumente gleichzeitig haben oder wird mein Bankkonto gesperrt und es wird alles automatisch von meinem Bankkonto abgebucht, also jeden Monat die Miete, die Rechnungen und das mit meinem Arbeitgeber ist es auch so und deshalb war das irgendwann okay, ich will dieses einfach Peace of Mind haben, ich muss nicht mehr jedes Jahr hingehen und fragen, hey, wie ist es mit meinem jetzigen Prozess, mit dem Aufenthaltstitel?
Hm.
Ja.
Absolut. Was hat denn für euch auch die Einbürgerung mit eurer Identität zu tun? Würdet ihr sagen, ja, ich bin Kolumbianer, ich bleibe immer Kolumbianer? Oder würdet ihr auch sagen, nee, ich fühle mich jetzt eigentlich schon als Deutscher oder als Deutsche? Oder ist das eher eine sekundäre Sache?
Gute Frage. Identität. Ich glaube, die Antwort finde ich dann tatsächlich schwierig zu geben, weil da müssen wir vielleicht erstmal definieren, was wir damit meinen. Zum Beispiel Deutsch zu sein oder halt Kolumbianer zu sein. Ich persönlich, und ich glaube, ich vertrete nur jetzt hier meine Meinung, ich habe bisher sehr wenig meine Identität mit meinem Pass verknüpft, sodass ich damit, ich habe diese Verbindung, tue ich in meinem Kopf einfach nicht, zu denken, dass weil ich einen kolumbianischen Pass habe, dann bin ich Kolumbianer oder wenn ich den Deutschen bekomme, dann bin ich Deutscher.
Mhm.
Ich glaube, die Rolle, also das spielt eine große Rolle für viele Menschen, für mich hat es aber einfach keine Rolle gespielt. Es war aus anderen Gründen dann auch.
Ja. Ja, verständlich. Vor allem ist ja auch die Frage, okay, kann man oder soll man nur eine Identität haben? Das hat ja auch bei dem deutschen Staatsbürgerschaftsrecht, wo wir vielleicht in der nächsten Folge noch mehr drüber sprechen, hat das ja auch lange eine Rolle gespielt, dass in Deutschland das nicht möglich war oder zumindest, wenn man nicht aus der EU kommt, so wie ihr beide, ist das sehr schwierig, eine doppelte Staatsbürgerschaft zu haben. War es oder es wird jetzt geändert?
Genau,
ja?
Noch.
Und das ist aber auch ein Grund dafür gewesen, warum viele Leute keine deutschen Staatsbürger geworden sind, weil sie ihre Heimatstaatsbürgerschaft nicht aufgeben wollten oder auch manchmal in manchen Fällen gar nicht konnten. In manchen Ländern geht das ja gar nicht. Und das ist interessant. Wie würdest du das beschreiben, Ahed?
Ich würde sagen, für mich persönlich, Identität ist es nicht das Wichtigste, ehrlich gesagt. Ich habe das gemerkt, als ich nach Deutschland gekommen bin. Das Einzige, wo ich, was mich beschäftigt hat, ist, dass ich immer ein bisschen rechtfertigen muss, weil ich aus Syrien komme. Weil viele haben leider negative Stereotypes über den Syrer. Und dann hat man so die Verantwortlichkeit, dass man sagt, hey, ich bin Syrer, aber ich arbeite, ich habe gutes Studium, ich bezahle Steuer.
Man muss immer dieses Aber. Ich bin Syrer,
ja,
aber
genau,
ich
genau.
Bin nicht nur auf Sozialhilfe angewiesen sozusagen.
Irgendwann habe ich mich nach ein paar Jahren entschieden, wenn ich mich vorstelle, ich sage nicht, woher ich komme. Und ich frage auch die anderen nicht, weil ich will keine Stereotypes in meinem Kopf haben über den anderen. Und wenn ich nicht frage, die anderen fragen mich nicht dann, woher ich komme. Aber es hat nicht geklappt, weil, also die Standards, wenn man Smalltalks hat oder macht, hey, wie heißt du, woher kommst du, was machst du, ne? Und
das wird ja auch zum Teil in der sehr progressiven Szene oder so unter Political Correctness und so wird das dann manchmal als Mikroaggression beschrieben.
Ja,
weil das natürlich dich in diese Situation bringt, wo du dich irgendwie jetzt rechtfertigen musst.
Ja, auf jeden Fall.
Aber gleichzeitig ist man natürlich neugierig. Also ganz oft ist es ja eine ganz harmlose Frage. Man will interessiert sich halt auch für deine Geschichte.
Ja, es ist, manchmal hatte ich dieses Gefühl, dass ich würde irgendwie kategorisiert, also in dem mit den anderen, dass man hat das Gefühl, okay, ich muss mich rechtfertigen jetzt. Ich muss prüfen, also einfach so zeigen, dass ich arbeite und dass ich wie jeder andere Deutsche hier bin. Aber irgendwann mache ich auch keine so große Sorgen darüber und ich nehme das nicht so persönlich. Ich sage eher, viele Leute machen diesen typischen Smalltalks, hey, woher kommst du? Und ich antworte einfach die Frage, hey, ich komme aus Syrien und das war's.
Kannst auch sagen, ich komme aus Stuttgart.
Ja,
aber ursprünglich, weil ich sehe nicht deutsch
aus. Das ist dann die nächste Frage.
Ja, genau.
Wo kommst du wirklich her?
Genau, die Name. Der Name, woher kommt der Name? Also es ist, das kommt immer. Man merkt meinem Dialekt und es ist so. Aber zu deine Frage richtig zu beantworten, ich fühle mich weder syrisch noch deutsch.
Also, du bist eine Weltbürgerin.
Genau. Ne, echt so.
Ja.
Weil die Reise zwischen Syrien und Deutschland, die Leute, die ich kennengelernt habe, ich kann mich nicht so in diesem Box lassen. Hey, bin ich Syrerin oder bin ich Deutsche jetzt? Nee.
Ja.
Also ich finde auch Identität, wie gesagt, ganz am Anfang habe ich erwähnt, ist es gar nicht so wichtig für mich. Ich gehöre zu mir selbst, ich gehöre zu keiner Religion, ich gehöre zu keinem Land.
Ja, es ist eigentlich eine schöne Identität. Ne?
Ja.
Das ist auch eine Idee, Manuel, die ich letztens aufgeschrieben habe für unsere Straßeninterviews, mal die Leute zu fragen, wenn du also fühlst du dich mehr deutsch oder mehr europäisch? Das ist ja mittlerweile auch eine Frage in Deutschland. Wenn du jetzt zum Beispiel deinen deutschen Pass für einen europäischen Pass aufgeben könntest, würdest du das machen? Ja oder nein?
Ich glaube, ich bin da so ein bisschen wie Andres. Ich würde einfach auf die Benefits schauen. Also für meine Identität ist das jetzt gar nicht so wichtig, was da auf dem Pass vorne draufsteht. Wenn der europäische Pass mich in noch mehr Länder visafrei bringt oder ich dann noch mehr Stimmrechte habe, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, über diesen Aspekt, dass man dann ja wählen darf. Angenommen, ich dürfte dann in allen europäischen Ländern wählen.
Okay, das wäre ein bisschen crazy.
Wäre natürlich viel Arbeit, aber ich würde es machen. Also ich bringe mich gerne politisch ein. Ja.
Ja, das stimmt. Ja, das vielleicht eine letzte Frage, Andres. Du bist ja auch sehr politisch engagiert und interessiert. Mhm. Und du wohnst jetzt seit vielen Jahren hier und kannst gar nicht wählen. Ich habe da heute zur Vorbereitung noch einen Podcast zugehört. Und da habe ich gehört, dass es in Deutschland 10 Millionen Leute gibt, die hier leben, dauerhaft leben, also nicht jetzt für ein paar Monate zu Besuch sind, die halt keine deutsche Staatsbürgerschaft haben und dadurch auch nicht wählen können. Und das ist ja dann auch ein Demokratieproblem irgendwie, ne? Wenn du so viele Menschen hast, die eigentlich von der Politik, die hier gemacht wird, unmittelbar betroffen sind, aber keinen Einfluss darauf haben.
Absolut. Also diese Aspekte sehe ich auch. 10 Millionen hast du gesagt?
Ja.
Das ist über 10% der Bevölkerung in Deutschland. Also das ist mehr als eine Person in jeder 10. kann einfach nicht wählen. Das betrifft mich dann auch. Also das hattest du auch vorhin erwähnt. Ich bin sehr politisch interessiert und wie vorhin auch erwähnt, dadurch, dass der Mittelpunkt meines Lebens in Deutschland ist, mich interessiert dann auch, was hier geschieht auf der politischen Ebene. Und es ist schon seit einigen Jahren so eine Frustration geworden, dass ich, keine Ahnung, Debatten im Bundestag sehe oder halt Entwicklungen in der politischen Landschaft Deutschland sehe, aber diese überhaupt nicht beeinflussen kann, aber von den Entscheidungen betroffen bin. Und das ist zum Beispiel das Thema der Änderung der Einbürgerungsgesetz spielt auch dabei eine Rolle. Aber das ist, das finde ich auf jeden Fall kritisch. Wenn wir erwarten, dass die Personen sich auch an dem Land verbunden fühlen und die schon aber so, schon so lange in diesem Land sind und nicht die Möglichkeit haben, dann auch vielleicht ihre Stimme gehört, dass es gehört wird, dann entstehen auch Probleme in der Gesellschaft, habe ich das Gefühl. Und ich merke das bei mir, dass es eine Frustration ist. Also ich bleibe trotzdem mit diesem Land verbunden. Mich interessiert trotzdem, was hier passiert, aber dass ich nichts politisch mit meinem Stimmrecht machen kann, es ist schon Frustration auf jeden Fall.
Zumindest auf Bundesebene. Man muss dazu sagen, dass du natürlich bei manchen regionalen Abstimmungen und Wahlen teilnehmen darfst, denke ich mal.
Nein, also da kommt auch drauf an, woher man kommt. Also Aha. Zum Beispiel meine Frau, die ist EU-Bürgerin und die hat mehr Stimmrechte, beziehungsweise sie kann auf andere Ebene wählen als ich, einfach weil sie halt Europäerin ist. Ich hatte mal, als ich in Münster gewohnt habe, also vor 10 Jahren, habe ich einmal so einen Brief bekommen, ich dürfte jetzt für Integrationsrat in Münster wählen.
So, klar, die Ausländer dürfen sich selbst wählen, aber... Ja.
Die Ausländer dürfen sich selbst
wählen. Ja, das ist der Integrationsrat, aber sonst darfst du nichts wählen. Ja.
Genau, und ich weiß bis heute nicht, was der Integrationsrat ist, ob der überhaupt überall...
Der vertritt
überall.
Dich. Ja, gut.
Da freue ich mich für die gute Vertretung der Kolleginnen und Kollegen.
Ich habe tatsächlich sowas nie bekommen.
Ja, das ist auch an allen Städten anders geregelt. Ich würde sagen, das ist schon ein super Übergang zu unserer nächsten Episode, die ihr jetzt noch nicht sofort hört. Ihr wollt bestimmt wissen, wie es weitergeht. Deswegen schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Dann werden wir nämlich darüber sprechen. Was bedeutet dann eigentlich Einbürgerung? Was kann sie bewirken? Und wie funktioniert der ganze Scheiß eigentlich?
Wir machen ein How-to. How to. Ich kann kein Englisch mehr.
How to.
How to Einbürgerung.
How
das
to
kommt
Einbürgerung.
In der nächsten Episode hier im Podcast in wenigen Tagen.
Richtig.
Und vielen Dank, dass ihr da seid, ihr beiden.
Danke
ist total
für
spannend.
Danke.
Danke für die Einladung.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.